im durchschnittlichen Unternehmen in Deutschland wird die Führungskultur eher als hierarchisch, man könnte auch sagen anordnend beschrieben, wohingegen bei diesen People- und Performance-Gewinnern wir ganz häufig eine Führungskultur sehen, die wir eher als Coaching-Kultur beschreiben würden. Also da geht es dann der Führungskraft darum, gar nicht einfach nur exakt vorzugeben, was gemacht wird, sondern Freiräume zu bieten, da zu sein, wenn es Probleme gibt, die Aufgabe zu erledigen und ja im Grunde genommen ein viel einfühlsameres, empathisches Führen, als wir es jetzt, sag ich mal, im Durchschnittsunternehmen im Datensatz sehen.
Liedgut. Inspiration für Führungskräfte.
Hallo, ihr hört Liedgut Inspiration für Führungskräfte, dem Management-Podcast von TÜV Rheinland. Ich bin Tobias Kirchhoff und gemeinsam mit meinen Gästen bespreche und hinterfrage ich aktuelle Leadership-Konzepte und Ideen. Der Mensch als Kapitalressource, der Mensch als Produktionsressource, das ist das Bild, was ja fast zwei Jahrhunderte vom Menschen in der Produktion gegeben war. Das hat sich in den letzten Jahren geändert und auch die HR-Funktion wird weniger als rein unterstützende Funktion wahrgenommen, denn in der Vergangenheit und man weiß inzwischen, dass HR oder der Mensch oder die HR-Ressource doch für den Unternehmenserfolg sehr, sehr entscheidend ist. Ich werde heute mit jemandem darüber sprechen, der Experte ist auf diesem Gebiet. Ich werde heute mit Dr. Julian Kircher über dieses Thema sprechen. Dr. Julian Kircher ist Politikwissenschaftler und Partner bei McKinsey und Experte für Organisations- und Personalthemen sowie Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen, Herr Kircher.
Herr Kirchhoff, mein Semi-Namensvetter. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier im Podcast heute mit dabei sein darf.
Ich finde, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn sich auch McKinsey als eine der führenden Unternehmensberatungen mit dem Faktor Mensch beschäftigt. Und sie haben eine Studie im letzten Jahr veröffentlicht, in dem es heißt, dass Unternehmen, die in ihre Mitarbeitenden investieren, auch wirtschaftlich viel erfolgreicher sind. Das zeigt doch, dass die Investition in den Faktor Mensch doch ein wesentlicher Faktor ist, um im Markt bestehen zu können.
Ja, vielleicht einmal kurz einen Abriss, was wir für diese Studie uns angeschaut haben. Also wir haben über 10 Jahre lang 1.800 Unternehmen in der westlichen Welt uns angeschaut und zwar sowohl angeschaut mit Blick auf deren wirtschaftlichen Erfolg, den sogenannten Return on Invested Capital, als auch mit Blick darauf, wie zufrieden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und was wir festgestellt haben, ist dann in der Tat, dass die Unternehmen, die sich besonders gut um die Mitarbeiter gekümmert haben, das kann zum Beispiel heißen, dass sie regelmäßig Coaching-Gespräche durchgeführt haben, eine sehr wertschätzende Kultur hatten und auch viel investiert haben in Fort- und Weiterbildung, dass das die Unternehmen waren, die über diesen 10-Jahres-Zeitraum insgesamt besonders wirtschaftlich erfolgreich waren, aber auch eben besonders zufriedene Mitarbeiter hatten.
Wie sieht denn dieses Investment in die Mitarbeiter aus?
Ja, um einfach mal ein Beispiel rauszupicken aus dem Datensatz. Wir haben uns zum Beispiel angeguckt, wie die Gewinnerkategorie, wir haben die People- und Performance-Gewinner genannt, investiert im Bereich Fort- und Weiterbildung versus der Schnitt im Datensatz. Und da haben wir festgestellt, dass die Gewinnerkategorie 74 Stunden pro Jahr die Mitarbeiter abstellt für Fort- und Weiterbildung. Die durchschnittlichen Unternehmen in unserem Datensatz nur 19 Stunden, also wirklich eine große Diskrepanz. Und man könnte jetzt auf den ersten Blick natürlich sagen, Mensch, 74 Stunden, das muss ja viel Geld kosten, da sind ja auch viel Opportunitätskosten hinter, aber eben unser Datensatz zeigt, das lohnt sich auf den langen Zeitraum, weil das auch Mitarbeiter sind, die dann besonders produktiv sind, die besonders loyal sind, gerne und gut im Unternehmen bleiben.
74 Stunden, lohnt es sich da nicht einfach neue Mitarbeiter mit dazu zu holen?
Auf jeden Fall gehört es bei einem gesunden Unternehmen auch immer dazu, neue Ideen reinzuholen. Also ich würde sagen, egal wie gut das Unternehmen läuft, man sollte immer auch aufs Recruiting achten. Nichtsdestotrotz, der Arbeitsmarkt ist ja in vielen Bereichen aktuell wirklich leergefegt, dass auch die Rekrutierungskosten immer größer werden. Und deshalb sagen wir eigentlich in Summe für viele Branchen, dass man nur mit der Rekrutierung die Talentbasis, die man braucht, eigentlich nicht sicherstellen kann. Sondern man muss auf jeden Fall auch immer auf Fort- und Weiterbildung achten oder signifikant investieren.
Und wie sieht diese Fort- und Weiterbildung aus? In welche Skills muss man da investieren?
Ja, das hängt natürlich sehr stark von Branche zu Branche ab. Da gibt es natürlich eine andere Antwort jetzt in der Automobilbranche als in der Chemiebranche. Nichtsdestotrotz gibt es aus meiner Sicht durchaus auch ein Set an Fähigkeiten, was im Grunde genommen über alle Branchen, doch fast über alle Senioritätsstufen hinweg relevant ist. Wir haben das in einer anderen Studie mal die sogenannten Future Skills genannt. Das sind Themen, Fähigkeiten wie zum Beispiel Digital Literacy, also der, sag ich mal, gekonnte Umgang mit Digitaltechnologie, sicherlich heutzutage auch künstliche Intelligenz, Themen wie digitale Interaktionen, aber auch, sag ich mal, Basisfähigkeiten wie Kreativität und Problemlösungsfähigkeit, wo wir sehen, dass wenn diese Fähigkeiten stark ausgebildet sind in einem Unternehmen, egal in welcher Branche, dieses Unternehmen im Schnitt erfolgreicher unterwegs ist.
Und Sie sprechen ja auch in dieser anderen Studie, um da vielleicht kurz zu bleiben, auch davon, dass es so drei Dimensionen von Skills gibt. Also Sie sprechen jetzt dieses Digital Citizenship an, aber es gibt ja noch weitere Themen.
Ja, ganz genau. Also wir haben das in der Studie unterschieden in drei Fähigkeitencluster. Das sind einmal diese digitalen, wir haben es Digital Citizenship Skills genannt, kann man eigentlich gar nicht so gut auf Deutsch übersetzen. Im Prinzip digitale, sag ich mal, Grundfertigkeiten, die jeder Bürger braucht. Da ist zum Beispiel Digital Literacy ein gutes Beispiel. Dann haben wir eine zweite Kategorie aufgemacht. Das sind die klassischen Fähigkeiten, die im Grunde genommen vor 50 Jahren auch schon wichtig waren, obwohl wir sagen, die sind im Jahr 2024, 2030 mindestens genauso wichtig. Kreativität, Resilienz, Problemlösungsfähigkeit. Und dann gibt es eine dritte Kategorie. Das sind die sogenannten technischen, technologischen Fähigkeiten, die sich allerdings sehr, sehr stark von Branche zu Branche unterscheiden. Also da brauche ich in der Bankenindustrie dann eben andere Spezialfähigkeiten als in der Chemiebranche, Automobilbranche.
Aber reicht es denn aus, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter schule, dann gehe ich ja auch das Risiko ein, dass ich mir sehr viel Arbeit mache, viel Geld und auch Zeit investiere und dann gehen die woanders hin?
Ja, das ist auf jeden Fall immer eine große Sorge, die wir dann auch von, sage ich mal, den Führungsebenen hören, die darüber nachdenken, wie viel sie jetzt investieren sollen in Fort- und Weiterbildung. Vielleicht zwei, drei Gedanken dazu. Das erste ist, wir sehen in unserem Datensatz, dass die Mitarbeiter durchaus eine gewisse Loyalität an den Tag legen, wenn in sie investiert wird. Ja, das heißt, Unternehmen, wo viel in Fort- und Weiterbildung investiert sind, ist insgesamt die Mitarbeiterzufriedenheit höher und damit auch die Fluktuationsrate niedriger. Ja. Nichtsdestotrotz, das setzt natürlich immer noch so ein bisschen Vertrauen in Mitarbeiter heraus. Und wir sehen in anderen Unternehmen auch, dass es da durchaus in Anführungszeichen Deals gibt, dass gesagt wird, wenn ich jetzt in deine Fort- und Weiterbildung investiere, dann verpflichtest du dich vertraglich, so und so lange danach bei mir zu bleiben. Ja, also ein Beispiel bei einem Unternehmen, die haben eine Fortbildung im Bereich Elektrotechnik für ihre Mitarbeiter angeboten, wirklich auch eine umfangreiche Fortbildung über 18 Monate, die auch mit vielen Studiengebühren einhergegangen ist. Und da haben sie aber gesagt, okay, wer die macht, diese anderthalb Jahre Fortbildung, da bezahlen wir das, aber dann müsst ihr euch verpflichten, danach auch weitere zweieinhalb Jahre bei uns zu bleiben. Und so kann man es natürlich dann auch lösen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter nicht einfach mit den neu gewonnenen Fähigkeiten dann direkt für mehr Gehalt zum Konkurrenten gehen.
Dann scheint das ja gar nicht so schwer zu sein, die Mitarbeiter zu binden und auch zu den führenden Unternehmen aufzuschließen, aber nach Ihrer Studie sehen wir ja, dass die People- und Performance-Gewinner nur 9% der Gesamtunternehmenschaft ausmachen. Wieso sind das so wenig?
Ja, auf den ersten Blick möchte natürlich jedes Unternehmen in dieser Kategorie sein, also wirtschaftlich erfolgreich und auch mit zufriedenen Mitarbeitern. Unsere Daten zeigen, dass es so einfach dann aber eben nicht ist. Und das hängt sicherlich auch mit den People-Departments zusammen, die in vielen Organisationen einfach bis heute nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen, wo es manchmal an Finanzierung mangelt, wo es an Personal mangelt, um da wirklich eine, der Berater sagt dann mal gern, Employee Experience zu schaffen, die dann auch sicherstellt, dass man in dieser Kategorie landet.
Was können Unternehmen da tun? Einfach die HR-Abteilung aufstocken oder gehört mehr dazu?
Ich würde sagen, mit aufstocken ist vielleicht ein erster Schritt getan. Gelöst ist das ganze Thema schlagkräftige Abteilung damit sicherlich noch nicht, sondern die Unternehmen, die wir da sehen, die am erfolgreichsten sind, sind nicht unbedingt immer die, die jetzt in Anführungszeichen die dickesten HR-Abteilungen haben, sondern es sind oft die, die halt besonders scharf drüber nachdenken, was macht eigentlich bei uns eine herausragende Mitarbeitererfahrung aus. Ja, das sind dann die, die besonders viel Zeit investieren, sich zum Beispiel zu überlegen, wie sieht eigentlich so eine erste Woche für Mitarbeiter aus bei uns im Unternehmen, die sich überlegen, wie sieht eigentlich so ein Trainingscurriculum aus für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, wie wollen wir eigentlich, dass Feedbackgespräche, Coachinggespräche strukturiert sind. Und ich glaube, dieses scharf drüber nachdenken und diese Erfahrungen dann wirklich so zu bauen, dass die im positiven Sinne hängen bleiben, die machen einen viel größeren Unterschied, als einfach nur zu sagen, da hauen wir jetzt mehr Budget, mehr Personal in die Abteilung rein.
Das eine sind ja die Unternehmen, das andere sind ja auch die Mitarbeitenden. Sehen Sie da auch, dass da der Anspruch an das, was ein Unternehmen bieten soll, dass der da gestiegen ist?
Ja, was wir vor allen Dingen sehen, ist, dass das, was die Mitarbeiter wollen, immer nicht unbedingt das ist, das, was die HR-Abteilung glauben, was die Mitarbeiter wollen. Also wir haben eine Umfrage auch gemacht, wo wir die HR-Abteilung gefragt haben, was ist denn aus ihrer Sicht kampfentscheidend für die Mitarbeiter, um lange bei ihnen zu bleiben. Und da haben wir einfach die Mitarbeiter direkt gefragt. Und da kamen interessanterweise unterschiedliche Ergebnisse raus. Also die Mitarbeiter haben gesagt, und das war eine Umfrage in Deutschland, am allerwichtigsten ist uns nach wie vor Gehalt. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal wichtiger geworden die letzten ein, zwei Jahre mit Blick auf die Inflation. Aber wie gesagt, Top 1 ist bei uns Gehalt. Top 2 ist das ganze Thema Arbeitsklima, Kultur. Und Top 3 ist das ganze Thema flexible Arbeitszeiten. Und dann haben wir die HR-Abteilung gefragt und bei denen ist Gehalt nur auf Platz 4 gelandet. Hatten sie gar nicht auf dem Schirm, dass das den Mitarbeitern so wichtig ist. Und sie haben gesagt, Platz 1 ist Arbeitsklima, Platz 2 Arbeitsplatzsicherheit und auf Platz 3 das ganze Thema flexibles Arbeiten. Also ich glaube, da ist ein Learning in Anführungszeichen für die HR-Abteilung, nochmal genauer zuzuhören, was die Mitarbeiter eigentlich wirklich wollen, um zufrieden zu sein, um lange im Unternehmen zu bleiben.
Ja. Ja, das ist das, was die Mitarbeitenden konkret fordern. Und was können jetzt Unternehmen konkret tun, um diese Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen?
Ja, ich würde sagen, die Liste, die ich gerade aufgezählt habe, was sind die wichtigen Themen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gibt erste Anhaltspunkte. Also ich glaube, dass sowas wie Arbeitsplatzflexibilität sicherlich nach wie vor ein großes Thema. Und das bedeutet mehr als einfach nur, sag ich mal, einen Billardtisch ins Büro zu stellen und coole Smoothies im Kühlschrank zu haben, sondern halt wirklich auch drüber nachzudenken, okay, wie kann ich allen meinen Mitarbeitern sowohl im Blue-Color als auch im White-Color-Bereich eigentlich ermöglichen, flexibel zu arbeiten, auch kurzfristig meine Arbeitszeiten anzupassen. Das ganze Thema Arbeitsklima hat ganz viel zu tun damit, wie eigentlich die Chefs und Chefinnen im Unternehmen ticken. Und ich glaube, da muss ich sagen, dass gerade in Deutschland, glaube ich, es da noch Luft nach oben gibt, was da manchmal die, sag ich mal, Führungskultur anbelangt. Ja, und last but not least, ich hatte es auch gesagt, das ganze Thema Gehalt, auch das ist was, wo man gerade in aktuellen Zeit sicherlich als HR-Department wieder drüber nachdenken muss. Man muss es, glaube ich, nicht plump im Sinne von einfach nur 10% mehr Gehalt. Kann sich auch überlegen, okay, wie setzt sich eigentlich ein Gehalt zusammen? Was sind da vielleicht zusätzliche Benefits, die ich bringe, abseits von einfach nur mehr Euros? Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, an dem kommt man heutzutage nicht drum herum, wenn man sich überlegt, einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen, attraktiver Arbeitgeber zu sein.
An dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung, die ich für einen Hinweis nutzen möchte. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder eigene Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gern eine Mail an leadgut@tuff.com oder besucht uns auf unserer Webseite tuff.com/leadgut. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert oder eine gute Bewertung schreibt oder am besten beides. Das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Gespräch mit Dr. Kircher. Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Führungskultur. Ich ziehe jetzt mal den Rückschluss oder würde Sie bitten, dass Sie einen Rückschluss zur Studie ziehen. Gibt es da irgendwelche Indikationen, wie die Führungskultur bei den Gewinnern bei People and Performance anders ist als bei dem Durchschnittsunternehmen?
Ja, also da sehen wir in der Tat einen großen Unterschied im Datensatz. Im durchschnittlichen Unternehmen in Deutschland wird die Führungskultur eher als hierarchisch, man könnte auch sagen, anordnend beschrieben. Also Führungskultur, wo im Prinzip eine Anweisung gegeben wird und dann wird, ich formuliere es jetzt etwas überspitzt, wird im Grunde genommen abgeleistet. Wohingegen bei diesen People- und Performance-Gewinnern wir ganz häufig eine Führungskultur sehen, die wir eher als Coaching-Kultur beschreiben würden. Also da geht es dann der Führungskraft darum, gar nicht einfach nur exakt vorzugeben, was gemacht wird, sondern Freiräume zu bieten, da zu sein, wenn es Probleme gibt, die Aufgabe zu erledigen und ja im Grunde genommen ein viel einfühlsameres, empathisches Führen, als wir es jetzt, sag ich mal, im Durchschnittsunternehmen im Datensatz sehen.
Wie kann das in einem Unternehmen gelingen? Nehmen wir mal an, man ist in einem eher konservativen Unternehmen unterwegs. Wie komme ich da von dieser klassischen Anordnungskultur zu einer Coaching-Kultur?
Ja, ich glaube, das ist die 1-Million-Euro-Frage, Herr Kirchhoff.
Deswegen stelle ich sie ja Ihnen.
Genau, weil ich würde sagen, in der Tat, da gibt es wahrscheinlich kein Patentrezept, was ratzfatz zu Ergebnissen führt, sondern wir sehen immer wieder in vielen Organisationen, in denen wir arbeiten, dass Kultur doch etwas ist, was sich nur sehr, sehr schrittweise und langsam ändert. Also da kann ich jetzt nicht einfach nur allen Führungskräften irgendwie ein zweitägiges Seminar zu Leadership irgendwie im Hotel in Bottrop oder Wanne-Eickel verschreiben und dann wird alles besser, sondern das ist was, wo ich lange am Ball bleiben muss, wo ich viel Überzeugungsarbeit leisten muss bei bestehenden Führungskräften, wo es wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren wird, wenn ich nur auf die bestehenden Führungskräfte setze, sondern wo es, glaube ich, auch wichtig ist, Sie hatten ja vorhin das Thema Recruiting angesprochen, auch neue Führungskräfte reinzubringen, die vielleicht auch mal den bestehenden Führungskräften eine andere Art zu führen zeigen. Und ich glaube, wenn das geschieht, wenn das gelingt, kann es dann in so einem Unternehmen positive, sag ich mal, Abguckeffekte geben, dass dann Schritt für Schritt sich da eine andere Kultur etabliert, wie Mitarbeiter geführt werden, wie zusammengearbeitet wird.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und auf die Bildungsmaßnahmen zu sprechen kommen. Da gibt es ja Möglichkeiten von Upskilling, von Reskilling. Wir haben vorhin schon die drei Bereiche angesprochen. Es gibt ja auch sowas wie Bildungsurlaub, der ja wohl in Deutschland kaum genutzt wird, weil die wenigsten das wissen, dass ihnen der zusteht. Wie sehen Sie da diese verschiedenen Möglichkeiten der Bildung und was ist für wen geeignet?
Also wir stellen immer wieder fest, dass die Unternehmen, die besonders erfolgreich sind beim Thema Fort- und Weiterbildung, das eigentlich mit wenig staatlicher Unterstützung tun, dass insbesondere dieses Instrument des Bildungsurlaubs von diesen Unternehmen eigentlich wenig genutzt wird. Das, glaube ich, sollte uns allen zu denken geben. Vielleicht ist das ein Instrument, was man nochmal anders aufsetzen könnte. Wenn wir Upskilling und Reskilling uns anschauen, vielleicht einmal ganz kurz zur Begriffsklärung. Upskilling heißt für uns eigentlich immer, dass in einer bestehenden Rolle ich neue Fähigkeiten hinzugewinne. Und Reskilling wäre für uns wirklich, dass ich von einer Rolle in eine komplett andere Rolle umgeschult werde. Da sehen wir, dass im Bereich Upskilling eigentlich besonders erfolgreich ist, wenn die Unternehmen das möglichst minimalinvasiv implementieren. Was ich damit meine, ist im Grunde genommen, dass in jeder Woche es vielleicht irgendwie 15, 20 Minuten Wissensangebot gibt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo man einfach so einen neuen Impuls bekommt, wo man so ein bisschen in ein neues Thema reinguckt. Das ist eigentlich so das, was die erfolgreichsten Unternehmen im Bereich Upskilling machen. Und Reskilling ist eine Idee, die wir immer häufiger sehen, die aus unserer Sicht auch gut funktioniert, sind die sogenannten Reskilling Hubs. Also Reskilling Hubs sind im Grunde genommen Organisationseinheiten, deren einzige Aufgabe es ist, ganze Teile der Organisation komplett umzuschulen in andere Rollen. Ich durfte da kürzlich ein Projekt begleiten in USA bei einer Versicherung, wo die Versicherung ein großes Digitalisierungsprogramm gefahren hatte und dadurch im Prinzip ein Drittel der Mitarbeiter komplett umschulen musste. Und die haben dann auch so einen Reskilling Hub aufgesetzt und über diesen Reskilling Hub sukzessive innerhalb von anderthalb Jahren im Prinzip ein Drittel der gesamten Belegschaft in komplett neue Rollen umgeschult. Das Besondere hier, dass zumeist zu Beginn des Eintritts in diesen Reskilling Hub schon mal feststand, okay, was ist denn jetzt eigentlich die zukünftige Rolle, in die der Mitarbeiter geht? Und dass außerdem das ein Fulltime-Reskilling war. Also die Leute sind wirklich für anderthalb Jahre rausgegangen aus dem Job, haben komplettes Reskilling gemacht und sind dann wieder integriert worden. Also sehr, sehr intensiv. Das hat jetzt in diesem Beispiel sehr, sehr gut funktioniert und nach 18 Monaten war da wirklich ein Drittel der Belegschaft wieder so aufgestellt, dass sie an anderer Ecke im Unternehmen weitermachen konnten.
Sie haben gerade gesagt, das ist ein Beispiel aus den USA. Gibt es in Deutschland ähnliche Beispiele oder tun wir uns da noch schwer?
Also wir sehen, dass gerade die Industrien, die besonders stark betroffen sind von großen Umbrüchen, also insbesondere die Automobilindustrie, aber auch die Energiebranche, dass die gerade auch beginnen, mit solchen Ansätzen zu experimentieren. Und ich würde sagen, gerade die Automobilindustrie in Deutschland hat in den letzten 12 bis 24 Monaten gezeigt, dass sie durchaus verstanden hat, dass das jetzt ein echtes Thema ist und da große, große Summen mobilisiert, um auch analog dieser Skilling-Hub-Idee große Teile der Belegschaft umzuschulen.
Sie haben gerade die USA als Beispiel genannt. Gibt es noch andere Länder, wo Sie sagen, Mensch, das ist ein ganz guter Weg, um nach vorne die Mitarbeiter mitzunehmen und auch an das Unternehmen zu binden?
Ich finde, Singapur ist für mich auch immer wieder ein spannendes Beispiel, einfach weil ich glaube, da im gesamten Land wirklich so eine Kultur des lebenslangen Lernens vorherrscht, auch institutionell und damit meine ich auch quasi durch den Staat begünstigt. Da hat im Prinzip jeder Bürger Zugriff auf Bildungsgutscheine, die er nutzen kann jedes Jahr für Fort- und Weiterbildung. Bildungsgutscheine zu hochrelevanten Fähigkeiten, wir würden sagen zu Future Skills. Und wo wir auch sehen, dass das regelmäßig im Prinzip von vielen Bürgern genutzt wird. Ich glaube, das ist auch noch ein Beispiel, was man sich gut angucken kann in Deutschland, insbesondere wenn man sich überlegt, wie man den deutschen Bildungsurlaub vielleicht nochmal anders aufsetzen möchte.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Es reicht ja anscheinend nicht nur, dass man sagt, so wir bieten dir ein Angebot. Es gibt ja auch das Qualifizierungschancengesetz, wo ich ja sogar noch Geld vom Staat bekomme, um Maßnahmen durchzuführen. Aber auch das wird ja in Deutschland gar nicht so genutzt. Was macht da Singapur zum Beispiel anders als Deutschland?
Ich glaube, grundsätzlich ist natürlich mal wichtig bei solchen Instrumenten, dass der Zugang so geregelt ist, dass man das schnell loslegen kann. Und ich glaube, was in Singapur immer gut funktioniert, ist, dass man im Prinzip mit wenigen Klicks sich Zugang verschaffen kann, A, zu Subventionen, B, auch zu konkreten Bildungsmitteln und da einfach die Barrieren sehr, sehr niedrig sind. Ja, und ich glaube, das ist sicherlich auch eine Frage, sag ich mal, des Digital Governments, wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, da kann man sich sicherlich in Deutschland noch einiges abschauen.
Das denke ich auch. Vielleicht damit verbunden, das Thema generative KI. Ist das für uns hier in unserer Gesellschaft auch nochmal ein Thema, wenn ich sage, ich rede über Upskilling, Reskilling, dass da demnächst auch Themen auf den Markt kommen, die uns helfen können, uns da weiterzuentwickeln?
Ja, vielleicht zwei der Gedanken dazu. Das ist ja in der Tat ein Thema, was gerade vielerorts heiß diskutiert wird. Ich glaube, KI kann im Bereich Fort- und Weiterbildung ganz enorm helfen, weil eine Herausforderung, die ich bei vielen Unternehmen sehe, oftmals ist, dass sie zwar ganz tolle Lernplattformen haben mit vielen tausend Lerninhalten, dass aber dann die Mitarbeiter sich da gar nicht zurechtfinden und im Grunde genommen gar nicht wissen, was sind denn jetzt die Angebote, die wirklich passend sind. Und da habe ich jetzt erste HR-Abteilungen gesehen in Deutschland, die damit experimentieren, KI einzusetzen, um personalisierte Vorschläge zu machen, was jetzt eigentlich spezifisch für den Mitarbeiter eine Lernreise sein könnte, die Sinn macht als nächster Schritt. Ja, und ich glaube, da kann man mit KI im Grunde genommen den, der Berater sagt dann immer gerne, Return on Learning, ein ganzes Stück nach oben schrauben. Zweiter Gedanke hier, ich glaube natürlich, dass auch der Umgang mit KI wahrscheinlich eine digitale Grundfertigkeit ist, die in vielen White-Collar-Jobs wichtig ist. Es gab ja vom Jahr eine ganze Reihe an Zeitungsartikeln, die jetzt gesagt haben, neuer Job, der entsteht, ist der Prompt-Writer. Ja? Also jemand, der im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes macht, außer bei ChatGPT Befehle einzugeben. Ich glaube, das ist kein eigener Job. Ich habe da auch bei StepStone, muss ich gestehen, lange keine Jobausschreibung mehr zu gesehen. Sondern ich glaube, Prompt-Writing ist eigentlich ein Skill, die jeder, in Anführungszeichen, Büromitarbeiter braucht. Ja, also quasi gut mit einer Gen-AI wie ChatGPT 4.0 umgehen zu können, um bei manchen Arbeiten ein Stück weit schneller zu sein. Ich glaube, das ist ein Skill, den brauchen alle. Und auch da ist natürlich dann wieder die Fort- und Weiterbildungsabteilung gefragt, da Angebote zu schaffen, dass alle Mitarbeiter diesen Skill ausbilden können.
Also quasi wie ein Office-Paket, was man angefangen hat vor 30 Jahren zu lernen, so dass man die ganzen Derivate von Microsoft Office dann einfach auch beherrschen kann.
Ganz genau. Und ich würde sagen, das Schöne an künstlicher Intelligenz ist ja, dass man da ehrlich gesagt viel, viel weniger lernen muss. Ja, ich meine, wir erinnern uns da alle noch irgendwie zurück, wie mühselig das immer war, früher irgendwie Texte zu formatieren und wie viel man da immer bei Google irgendwie noch nachschauen musste, wie man es jetzt gerade macht. Das ist ja mittlerweile viel, viel einfacher geworden. Und in Microsoft selbst, Microsoft Copilot ist jetzt auch schon KI integriert. Also ich glaube, da kann man in der Tat die Dauer, die da aufs Lernen investiert wird, massiv reduzieren, weil ja KI dann doch sehr, sehr zugänglich ist.
Lassen Sie uns gegen Ende des Gesprächs nochmal zu einem Thema kommen, was mich persönlich sehr interessiert. Das haben Sie auch als Megatrend im HR-Bereich beschrieben, beziehungsweise es ist ein Megatrend in der Arbeitswelt, das Thema der sinnstiftenden Tätigkeit. Woran machen Sie fest, dass dieses Thema der Haltung auch eines Unternehmens heute viel wichtiger ist als beispielsweise vor 30 Jahren.
Ja, ich glaube, wenn man die Zeitung aufschlägt, aber auch die einschlägigen HR-Blogs, dann kann man sich ja dem Eindruck nicht verwehren, dass Purpose, Sinnhaftigkeit der Arbeit, ein Megathema ist. Wir sehen auch gerade, dass bei denen, die neuen Arbeitsmarkt reingehen, da in der Tat stark darauf geachtet wird. Wir haben eine Umfrage gemacht, wo knapp 90% der Gen Z gesagt haben, sie wären bereit, auf Gehalt zu verzichten, wenn dafür das Unternehmen wirklich was Sinnhaftes macht. Allerdings, glaube ich, muss man das zeitgleich auch ein Stück weit in Kontext setzen. Ich hatte ja eingangs diese Liste auch skizziert im Sinne von, was sind so die Top-Themen. Und da ist unter den Top-3-Themen der Mitarbeiter Purpose nicht dabei. Da hatte ich ja gesagt, das ist Gehalt, das ist Arbeitskultur, das sind flexible Arbeitszeiten. Das taucht dann schon auf irgendwie unter Top 5, Top 6. Also es ist jetzt nicht von Hand zu weisen, dass es wichtig ist. Aber es ist jetzt nicht das eine Thema, was, sage ich mal, allumfassend ist, was komplett entscheidend ist. Also ich glaube, wenn man sich nur bei Purpose als Unternehmen gut aufstellt, dann ist man noch nicht automatisch in der People- und Performance-Winner-Kategorie, die wir eingangs skizziert hatten.
Wir sind ja mit Leadgut ein Podcast, der sich an Führungskräfte wendet. Wenn Sie unseren Hörern jetzt am Ende einen Tipp geben können, wie Sie Ihre Mitarbeitenden besser halten, zufriedener machen und dass sie einfach im Unternehmen ihren Job tun, welches wäre der eine ultimative Tipp, den Sie unseren Hörern mitgeben?
Der eine Tipp wäre, wirklich viel zu investieren in Coaching und Feedback. Aus meiner Sicht gibt es nichts, was eine günstigere Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit ist. Aber es gibt auch nichts, was gleichzeitig die Mitarbeiter mehr motivieren kann, als wenn sie merken, dass der Chef, die Chefin sich wirklich Zeit nimmt und sehr spezifisches Feedback gibt, Tipps gibt, Hinweise gibt, wie man Arbeit besser machen kann, wie man sich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man sich sagt, Mensch, irgendwie, das ist doch auch die Aufgabe von HR, des People Departments, da Performance Management zu machen. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, sowas ist Aufgabe der Führungskraft und da kann die Führungskraft dann auch einen signifikanten Beitrag leisten, dass das eigene Unternehmen in dieser People- und Performance-Kategorie am Ende landet.
Lieber Herr Dr. Kircher, vielen herzlichen Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch. Und an euch da draußen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Leadgut. Mein Name ist Tobias Kirchhoff und ich gehe davon aus, ihr kehrt heute sehr inspiriert in euren Arbeitsalltag zurück. Bleibt neugierig.
Leadgut. Inspiration für Führungskräfte.